So, liebe Gemeinde, liebe Gäste im Internet, das ist das Thema, warum Menschen in eine Gemeinde gehen und dauerhaft bleiben. Das hängt natürlich mit dem Thema von gestern zusammen, mit unserem Seminarthema vom Heiden zum Heiligen. Und der Gedanke ist einfach, diesen ganzen Weg eines Menschen, seinen ganzen Glaubensweg mal im Ganzen zu betrachten. Menschen, die vielleicht am Anfang sehr fern sind von Gott, aber über ihren Glaubensweg Gott nahe kommen, Christen werden, ihm nachfolgen. Und das ist ein bisschen eine idealisierte Vorstellung, die wir gestern behandelt haben und die auch heute hier zum Teil vorkommt in der Predigt. Aber ich meine, es ist ein Unterschied, wenn man als junger Gläubiger am Anfang seines Weges davon ausgeht, das ist eine Entscheidung für mein ganzes Leben. Nicht nur, solange es gut geht oder es irgendwie gerade passt oder schauen wir mal mit dem Glauben, sondern wenn das in meinem Bewusstsein ist, dass die Entscheidung für den christlichen Glauben von heute für die nächsten 20, 40, 50 Jahre, für den Rest meines Lebens bis in alle Ewigkeit gelten soll, dass ich sie so anlege, dann werde ich diesen Weg auch ganz anders beginnen und ganz anders gehen. Und da wird auch mein Lebensweg durch diese Grundsatzentscheidung ganz anders stattfinden. Warum Menschen in eine Gemeinde gehen und dauerhaft bleiben? Ja, das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns für die anderen und das wünschen wir als Pastoren uns für die Gemeindemitglieder, dass die Menschen eben auf Dauer Jesus nachfolgen und auf Dauer in der Gemeinde sind und bleiben, allen Höhen und Tiefen zum Trotz, weil wir ja auch das andere kennen, dass Menschen in Krisen kommen, zu schnell die Brocken hinschmeißen, dass Menschen vielleicht irgendwie, ich sag's mal in Anführungszeichen, die Lust verlieren oder dass andere Dinge passieren, die sie vielleicht Ärger, vielleicht Krach und man hat gar nicht gelernt, damit richtig umzugehen. Und das kann einen auch dann von dem Glaubensweg und auch von der Verbindlichkeit der Gemeinde wegführen und abbringen. Und das ist, wenn man drinsteckt in der Situation, schwer zu handeln und damit umzugehen und auch immer sehr traurig. Aber mit ein bisschen Distanz betrachtet, denkt man, wie schade und das müsste nicht sein und das sollte nicht sein. Und wie gesegnet sind die Menschen, die mit so einer grundsätzlichen Einstellung auch ihr ganzes Leben so gestalten und bis in alle Ewigkeit eben bei Gott bleiben und auch mit seiner Gemeinde verbunden sind. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Die Geschichte von einem Menschen, einem Mann, der heißt Peter. Peter Neumann. Und das beschreibt so ein bisschen das Predigtthema. Also dieser Peter Neumann, der ist tatsächlich eben als junger Mensch, der hatte gar keinen christlichen Hintergrund von seinen Eltern oder so, aber irgendwie hat er einen Anstoß bekommen und das hat in seinem Herzen etwas angestoßen, dass er eigentlich schon immer auf der Suche war nach Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und wenn es diese Liebe gibt, von der man manchmal liest und hört, dann möchte ich sie kennenlernen. Und irgendwie ein Anstoß, er weiß gar nicht mehr genau was, hat dazu geführt, dass er sich auf die Suche gemacht hat, innerlich gebetet hat. Herr, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen, dann zeig dich mir. Und er kam in eine Gemeinde und er ist irgendwie gut aufgenommen worden und er hat innerlich gespürt, das geht so in die Richtung, das ist das, was ich wollte. Und er hat da seinen Anfangsweg genommen und es kam tatsächlich der Tag, wo er mit Gottes Hilfe sich getraut hat, sich zu entscheiden für einen Weg als Christen. Er wollte ganz bewusst Christ sein und Jesus in sein Leben einladen und für den Rest seines Lebens mit Jesus verbunden sein, als Christ leben, als Christ sterben, als Christ in die Ewigkeit eingehen und so sein Leben gestalten. Das war im jungen Jahren. Und er hatte so seine ersten Schritte und hat sich da in die Gemeinde hineinnehmen lassen, hat es auch gezeigt durch die Taufe, dass er ganz zu Gott gehören will, ist aufgenommen worden und voller Freude, so in der ersten Liebe, in der ersten Sturm und Drang, Zeit war er eben in der Gemeinde, war überall dabei, hat auch mal das ein oder andere Fettnäpfchen erwischt, hat auch mal irgendwie nicht so schön, und andere haben ihn auch mal kurz geärgert oder es gab mal Ärger oder Verstimmungen, aber er hat ja mittlerweile gelernt, dass das im Leben dazugehören kann. Und wie wir in der Bibel lernen können, wie man mit sowas umgeht. Und er hat das eingeübt, Vergebung, sich zu entschuldigen, Vergebung zu erfahren, anderen Menschen zu vergeben, etwas neu anzufangen, wenn es nicht geklappt hat, und über diese zwischenmenschlichen Schwierigkeiten mit Gottes Hilfe hinwegzukommen. Er ist auch in eine Gruppe gegangen, Hauskreis nannte man das, und er war damit 5, 6 anderen Leuten ein bisschen enger vertraut. Man hat miteinander geredet und gebetet. Und er hat angefangen, einen Platz zu finden in der Gemeinde, wo er mitarbeiten will, wo er mithelfen will. Am Anfang war es, zu Beginn waren es eher so die einfachen Hilfsdienste. Überall, wo jemand gebraucht wurde, ist er eingesprungen, hat sich gemeldet und war mit dabei. Im Laufe der Zeit hat er auch was vom Gabentest gehört. Und dass jeder Mensch auch einen besonderen Platz hat im Reich Gottes und dass Gott jeden Menschen auch mit besonderen Gaben beschenkt, damit er die einsetzen kann, um im Glauben zu festigen und zu wachsen und andere zu dienen und Gott zu ehren. Und so hat er eben auch so seinen Mitarbeiterbereich gefunden. Und das hat sich im Laufe seines Lebens auch mal verändert. Aber er war selbstverständlich ein Teil der Mitarbeiterschaft und er ist in die Gemeinde immer fester hineingewachsen und verwurzelter. Er wurde mitgetragen und am Laufe der Zeit wurde er ein tragfähiger Mitarbeiter, der andere getragen hat. Sein christliches Leben hat ziemlich schnell, schon nach ein paar Monaten und dann erst recht prägend in 2, 3, 4 Jahren sein Leben verändert und geprägt, seinen Wochenrhythmus, wie er so seine Woche gestaltet oder seinen Jahreslauf gestaltet, was so die festen Punkte sind. Seinen Freundes- und Bekanntenkreis hat sich dadurch verändert. Seine Werte und sein Verhalten, sein Lebensstil wurde im Laufe der Jahre, ja, und das war ein jahrelanger Prozess, wurde im Laufe der Jahre immer mehr von dem geprägt, beeinflusst, geprägt, verändert, was er aus der Bibel lernt, was er in der Gemeinde gelernt hat, was er durch gute Vorbilder gelernt hat, was er in seinem christlichen Glauben umsetzen wollte. Im Laufe dieser Jahre, wenn er zurückblickt, als vielleicht schon älterer Mensch, denkt er, wie hilfreich es war, dass man offen über Dinge sprechen konnte, die nicht zur Schokoladenseite gehören. Er hat im kleinen Kreis oder in einer Zweierbegegnung auch über seine Glaubenszweifel und seine manchmal dunklen Stunden sprechen können und Verständnis gefunden. Es gab auch manchmal Situationen, da war er zornig auf Gott, vielleicht auch verärgert über die Gemeinde oder über Einzelne aus der Gemeinde. Aber er hat drüber sprechen können. In der Gemeinde gab es eine Offenheit, eine Kultur, über solche Dinge im richtigen Rahmen zu sprechen. Und er war ein Mensch, der eine starke Sehnsucht entwickelte, Gott sei nahe zu sein. So die Anfangsdinge, man lernt Gott kennen, versteht so das Evangelium, entscheidet sich für ein christliches Leben und alles ist gut und schön. Es gab Zeiten, da hatte er eine sehr starke Sehnsucht nach tieferen Glauben, nach tieferer Gemeinschaft mit Gott und mit anderen. Eine starke Sehnsucht nach intensivem geistlichem Leben. Auch das war im Laufe seines Lebens nicht immer gleich. Aber er hat in der Gemeinde Personen gefunden, die ihm da geholfen haben. Und das Angebot der Gemeinde, manchmal auch nur mit Hinweisen auf Seminare, hat ihm geholfen, auch dieses Bedürfnis nach tiefer geistlicher Intensität zu füllen und dem nachzugehen. Er war damit nicht alleine. Wenn er zurückschaut, denkt er an die Jahre, da war das alles schon ein bisschen gesettelt mit seinem Glauben und sein Anliegen war es, die Welt ein Stück weit zum Guten hin zu verändern. Er war auch selber in einer Position, wo er beruflich und privat, wo er sich das leisten konnte, von der Zeit und auch von den Finanzen. Und ihm war es wichtig, etwas Gutes zu tun in dieser Welt. Das wurde mehr und mehr Teil seines Glaubenslebens, die Welt zu verändern. Hilfsprojekte unterstützen, hier mitarbeiten, dort eine Petition unterschreiben, hier vielleicht in einem Arbeitskreis irgendwie sich zu engagieren. Also ihm wurde es zu einem Anliegen, die Welt zu verändern, wenigstens ein Stück weit, wenigstens auf der Seite der Guten mitarbeiten. Und die Gemeinde war dafür seine Basis. Wie gut, dass er in der Gemeinde war. Von hier aus konnte er mit anderen gemeinsam und verbunden mit der weltweiten Christenheit mithelfen, das Reich Gottes voranzubringen und Gutes in diese Welt zu tragen. Das war ihm ein großes Anliegen. Und er konnte es in seinem Glauben, in seiner Gemeinde ausleben. Ja, es gab manche Phasen, die waren intensiv und schön und geistlich. Und es gab auch Phasen, die waren schwierig. Wie das im Lauf eines Lebens vielleicht bei jedem so ist. Und manchmal hatte er einen engen Freund, der mit ihm unterwegs war, mit dem er sich auch mal im Vertrauen getroffen hatte und reden und beten konnte. Ja, auch miteinander beten. So eine intensive geistliche Zweierschaft, die ihm auch geholfen hat, die ein oder andere unschöne Charaktereigenschaft zu überwinden. Er hatte ja zu Beginn seines Glaubenslebens einen Taufbegleiter. Später wurde er für andere zu einem geistlichen Begleiter. Aber dass es neben dieser großen Gruppe im Gottesdienst auch so eine kleine Zweierschaft gab, so ein enges Vertrauen, auch das, wenn er so zurückschaut, war ihm eine große und wesentliche Hilfe, eben die ganze Strecke durchzuhalten und die ganze Strecke auch mit Freude und mit Überzeugung zu gehen. So war das bei dem Peter Neumann. Und vielleicht denkt er dabei an den Hebräerbrief, an die zwei Verse aus Kapitel 10, Da heißt es nämlich, und lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Wir wollen unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Das ist eine Anforderung an die Christen, an die Gemeinden, an die einzelnen Personen. Hier werden wir aufgefordert, lasst uns. Also gebt euch einen Ruck, reißt euch zusammen, werdet aktiv, bringt den Hintern hoch, macht was, tut was, lasst uns. Lasst uns aufeinander achten. Ja, aufeinander, auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft, auf die Menschen links und rechts. Und vielleicht auch auf die, die einem eher ein bisschen so nicht so nahe sind. Oder vielleicht auch auf die, die man schon 3 Monate nicht mehr gesehen hat. Lasst uns aufeinander achten. Uns, das heißt, jeder wird gebraucht. Nicht nur der eine, der dafür zuständig ist. Jeder ist wichtig, jeder zählt, jeder tragt mit und jeder wird getragen. So ist eine Gemeinschaft. So ist eine Gemeinde, wie ein Mauerwerk aus lauter Ziegelsteinen, wo jeder Ziegelstein auf einem anderen liegt und getragen wird und über sich sind andere Steine, die er trägt. Gemeinsam ist man das Haus Gottes, gemeinsam trägt man. Lasst uns aufeinander achten und einander in Liebe anspornen, aufeinander. Das erinnert mich an das Thema Hierarchie, oben und unten. Wer hat es zu sagen? Wer muss folgen? Wer muss tun? Und hier in diesem Bibelvers wird mir deutlich, dass es hier diese Hierarchie, wie man es unter Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur kennen, so nicht gibt. Nein, wir sind irgendwie alle auf einer Ebene und wir sind auf Augenhöhe miteinander. Ja, es gibt einen Meister und das ist Christus. Aber wir sind alle auf Augenhöhe, auf einer Ebene, ohne Hierarchie und miteinander unterwegs. Und dann werden wir aufgefordert, wir sollen uns zur Liebe anspornen. Ja, anscheinend war das damals nicht selbstverständlich. Das ist ja wie bei uns. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, am Anfang schon, wenn man so voller Begeisterung ist. Ihr kennt es aus eurer Partnerschaft, wenn man verliebt ist und so am Beginn. Aber dann muss es zu einer Gewohnheit werden, unabhängig von der Tagesform und vom Tagesgefühl, zu einer Lebenseinstellung, dass wir einander zur Liebe anspornen in unserer christlichen Gemeinde. Dass wir uns Mut machen und das Gute und Positive bestätigen, verstärken, ansprechen und loben. Na, wir sind ja auch in unserer Kultur so geprägt, dass wir das Gute zur Kenntnis nehmen und schon erledigt. Und unser Augenmerk und unser Fokus ist auf die Problemchen gehaftet. Und da finden wir Worte und können meckern und nörgeln. Aber für das Gute finden wir selten Worte. Und hier werden wir aufgefordert, das Gute zu fokussieren, die Liebe untereinander anzusprechen und zu loben und uns gegenseitig dazu anzuspornen. Ich habe ein schönes Beispiel von einem meiner Söhne, der studiert. Und das ist jetzt nur parallel gesehen, da geht es darum, dass man sich zum Lernen und zum gut Mitmachen im Studium anspornt, gegenseitig anspornt. Ich kenne das noch so aus meiner Jugend, wenn einer besonders fleißig war, dann hat man eher ein bisschen darüber gelästert, so ein Strebertyp und so. Und einer meiner Söhne im Studium, der hat einen Freundeskreis, die spornen sich gegenseitig an, zu lernen, aktiv zu sein, gute Noten zu schreiben. Die verabreden sich manchmal, heute treffen wir uns ein bisschen früher, machen eine Stunde Sport und dann lernen wir aber. Und die tun sich gegenseitig Mut machen, wenn was nicht geklappt hat. Oder sie sagen, also wenn du diese Prüfung schaffst mit einer guten Note, dann lade ich dich auf ein Glas Bier ein oder so. Das heißt, man spornt sich gegenseitig zum Guten an. So kann man sich gegenseitig zur Liebe Gottes anspornen in einer Gemeinschaft. Und zu guten Werken anspornen. Manchmal passiert es ja von alleine, dass wir gute Werke tun. Öfters müssen wir daran erinnert werden, aufgefordert werden, dass uns einer mitzieht. Es ist ja oft so, es gibt Leute unter uns, die sind aktiver und die fangen an und sie müssen die anderen so ein bisschen mitziehen und die anderen müssen sich aber mitziehen lassen und sich bereit erklären und zu melden. Wenn man sagt, ich brauche Hilfe, dann muss man sich melden und mitmachen. Und erlebt dann diese alte Weisheit, wie sie stimmt, Gutes tun tut gut. Gutes tun tut gut. Und wenn am Ende des Lebens vieles gut gelaufen ist, dann hat es auch damit zu tun, dass wir einander zur Liebe und zum guten Werken angespornt haben und dass wir mitbeteiligt waren beim Gutes tun und selber viel Gutes dadurch erfahren haben. Und dann im zweiten Satz, wir wollen unser Zusammenkommen nicht versäumen. Dass die Versammlung der Gemeinde, die Gottesdienste, die sonstigen Gemeindeveranstaltungen, die Treffen in den kleinen Gruppen oder auch zur Gemeindestunde und zu den Gemeindefesten nicht versäumen. Ihr lieben Geschwister, ich glaube, das ist ein bisschen ein Wunderpunkt bei manchen, gerade bei denen, die ja nicht hier sind. Gell? Ihr seid ja hier, ihr versäumt sie nicht. Aber ihr wisst ja selber, dass das ein gewisser Schwachpunkt ist. Unsere Kultur will uns ja auch immer zu was anderem hinführen und hintreiben. Umso mehr müssen wir das Wort aus der Bibel für uns verinnerlichen und annehmen und aktiv umsetzen, die das Zusammenkommen nicht versäumen, euch auch nicht wegen Kleinigkeiten abhalten lassen. Überlegt mal, ob manche Gründe, warum man eben gerade nicht kommt, eher Kleinigkeiten sind. Und lasst euch auch ermahnen aus dem Hebräerbrief, ihr sollt die Zusammenkünfte nicht versäumen. Und seht es in dem großen Bogen eures ganzen Lebens. Seht es in dem großen Bogen eurer Glaubensreise. Und das trägt alles dazu bei, dass der ganze Bogen, der ganze Weg gelingt und wir in unserem Glaubensleben fröhliche, dankbare, zufriedene Christen werden, die gesagt haben, ja, es hat sich gelohnt, nicht nur ein paar Jahre und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, sondern ich habe mir innerlich selber beigebracht, ich habe mich von der Bibel so prägen lassen, dass ich den ganzen Glaubensweg und dann mit Freude und Dankbarkeit und großem Lebensglück gegangen bin, durch Höhen und Tiefen. Und für die Tiefen brauchen wir solche Ermahnungen. Und deswegen lasst den Hebräerbrief zu euch sprechen. Ja, einander ermahnen, heißt es hier. Ermahnen ist ja so ein Wort, dass wir, das ist ja fast schon so, dass man das nicht mehr sagen darf, gell? Einander ermahnen. Aber vielleicht hilft es, wenn im Griechischen und in der Urbedeutung das Wort ermahnen auch die Bedeutung hat von ermutigen. Also ermahnen, / ermutigen. Beides gehört von der Übersetzung, von der Begrifflichkeit zusammen. Ermahnen und ermutigen. Jetzt können wir es eher annehmen. Lasst euch ermutigen. Lasst euch ermutigen. Mein Ziel ist ja, das anzuschauen, warum Menschen in eine Gemeinde gehen und dauerhaft bleiben. Das ist ja der große Rahmen, vom Heiden zum Heiligen, ein bisschen provokant zusammengefasst. Lasst euch ermahnen, lasst euch ermutigen. Zum Ende hin von diesem kleinen Bibeltext, da ist die Rede, denn der Tag naht. Denn ihr seht ja, dass der Tag naht. Im ganzen Zusammenhang ist damit der Tag der Wiederkunft Christi gemeint. Oder ich würde mal ein bisschen erweitern, dass das Reich Gottes umgesetzt wird und dass Jesus selbst zum Zuge kommt und dass er in seiner Herrlichkeit für alle sichtbar wird. Dass der Tag naht, das ist unser Ziel und unser Ausblick. Oder dass wir überhaupt eben gemeinsam eine Blickrichtung haben auf Jesus Christus. Das ist ja auch so das Geheimnis wie eine Gruppe. Allein von der Gruppendynamik her, eine Gruppe gelingt dann, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben, das außerhalb ihrer selbst ist. Eine Gemeinde geht umso besser, wenn wir uns bewusst machen, dass wir ein Ziel haben außerhalb von uns selbst. Es geht nicht nur darum, dass unsere Gruppe hier gut läuft, hier im Schumacherring, sondern wir haben ein Ziel und wir blicken gemeinsam auf Jesus. Und dieses gemeinsame Ziel und diese gemeinsame Blickrichtung hilft sehr, dass wir miteinander Höhen und Tiefen bestehen und gemeinsam in eine Richtung gehen und gemeinsam auch dort ankommen werden. Dort ankommen werden. Was für ein hohes Ziel, was für eine herausfordernde Aussage. Ich habe jetzt beschrieben, was unsere menschliche Seite ist. Bei einer anderen Predigt wäre das andere zu betonen. Ich will es jetzt hier nur am Schluss noch erwähnen. Natürlich ist es so, dass es letztendlich durch die Gnade Gottes geschieht, dass wir überhaupt den Glauben entdecken, den Mut fassen, uns für Jesus zu entscheiden und am Ende bei Gott ankommen. Es ist letztendlich der Heilige Geist selber, Gottes Geist, Gottes Denken, Gottes Kraft, die Menschen zum Glauben zieht und ihnen den Mut gibt, Jesus nachzufolgen und aus diesen Personen heraus den Leib Christi, die Gemeinde bildet und es ist sein Werk, sein Werk, dem wir manchmal ein bisschen im Wege stehen. Deswegen, beide Seiten gehören zusammen. Das Wirken Gottes und unser eigener Beitrag und zu verstehen, warum Menschen in eine Gemeinde gehen und dauerhaft bleiben und dass das ein großes Lebensglück bedeutet und natürlich auch die Welt verändert. Denn die Gemeinde ist ein Hoffnungszeichen in dieser Welt und das geht am besten dann, wenn sie auf Dauer eingestellt ist und wenn die Menschen sich das aneignen und aus Überzeugung heraus auf Dauer und eben Jesus nachfolgen und diesen Glaubensweg vorangehen. Sie werden die Kraft von Gott selber erhalten und ohne seine Gnade geht es nicht. Aber wir Menschen wollen auch unseren Beitrag leisten und tatsächlich gehen. Ich lese zum Abschluss nochmal den Bibeltext vor. Aus Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen. Wir wollen unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Amen.